So, die achte Einheit möchte ich überschreiben mit dem Thema: Gott braucht keine Verteidiger. Denn was wir jetzt in den Kapiteln 32 bis 37 aus dem Munde Elihus hören, das sind Verteidigungsreden. Er möchte Gott Recht verschaffen. Kapitel 36, Vers 3. Da drückt er sein innerstes Anliegen aus. Er will Gott verteidigen. Das ist ja an und für sich, sage ich mal, zunächst oberflächlich gesehen, eine löbliche Anstrengung, Gott zu verteidigen. Man könnte sogar eine Stelle aus dem Neuen Testament heranziehen: seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen für den Grund der Hoffnung, die in euch gelegt ist. Aber das ist keine Verteidigung. Rechenschaft abzulegen, das heißt zu begründen, warum ich Christ bin, das ist keine Verteidigung Gottes. Und trotzdem haben Menschen immer wieder versucht, Gott zu verteidigen. Hannover ist ja die Leibniz-Stadt. Allerdings denken die meisten an die Kekse. Aber es ist hier an den Philosophen zu denken. An den Philosophen Leibniz, der einen großen Einfluss hatte und der auch deswegen so berühmt geworden ist, weil er eine große Verteidigungsphilosophie aufgebaut hat, um das Christentum zu verteidigen gegenüber dem damals schon aufkommenden Atheismus. Sie kennen wahrscheinlich den Ausdruck von der besten aller möglichen Welten. Der stammt von Leibniz. Und er hat sich viel Mühe gemacht, um die Welt, gerade auch so wie sie ist, dennoch philosophisch, das heißt für den Verstand, als die beste aller möglichen Welten zu erweisen. Das hat aber auf die Christentumsgegner nicht so viel Eindruck gemacht, wie er das offensichtlich sich erhofft hat. Aber solche Verteidigungsreden gibt es in der gesamten Kirchengeschichte. Tertullian hat eine gehalten, Anselm von Canterbury hat eine gehalten. Anselm von Canterbury hat sogar versucht, den Kreuzestod Jesu mit Verstandesmitteln zu begründen. Und was der Papst in seiner Regensburger Rede getan hat, ist letztlich auch der Versuch, das Christentum zu verteidigen. Denn er sagt, nichts ist so vernünftig wie das Christentum. Man muss nur darüber nachdenken. Dann wird einem das klar. Das ist eine alte katholische Position. Ich teile die nicht. Aber sie macht Eindruck. Ich halte es lieber mit Kierkegaard. Kierkegaard hat gesagt, wer beginnt, Jesus zu verteidigen, hat ihn damit schon verraten. Das ist ein hartes Wort, aber darüber sollte man nachsinnen. Wer sind wir, dass wir Gott verteidigen könnten, dass wir ihn verteidigen müssten? Wo haben wir den Auftrag dazu? Was maßen wir uns an? Das will ich nur mal so im Vorhinein fragen. Wenden wir uns jetzt mal dem Elihu zu. Also, die ersten Sätze sind ja so eine Art Selbstvorstellung in Kapitel 32. Er ist jedenfalls sehr zornig auf den Hiob. Dass der Hiob nicht klein beigibt, dass der Hiob an seinem Recht oder anders gesagt an seiner Gerechtigkeit festhält, das bringt den Elihu auf die Palme. Aber er ist auch zornig über die drei Freunde und sagt, die sind einfach nicht in der Lage, solche guten Argumente jetzt hier an Land zu bringen, dass diese Diskussion ein für alle Mal beendet werden kann. Was seid ihr für Schwachköpfe? Lasst mich mal hier ran. Elihu, das muss man allerdings auch sagen, hatte Geduld. Er konnte warten. Er hatte Respekt. Er war ja jünger als die anderen. Das drückt er aus. Und damit drückt er auch gleichzeitig aus, dass er bei den Gesprächen bisher dabei war. Der kommt nicht einfach so daher und gesellt sich dazu, sondern er hat das alles aufmerksam mitgehört. Aber nun will er reden. Jetzt, wo sie alle ihr Pulver verschossen haben, jetzt zwickt und zwackt ihm das. Er spricht von Most, ja, also er fühlt sich wie ein Schlauch voller Most, der gärt und das muss jetzt einfach raus. Er glaubt, den Geist zu haben, 32 Vers 8, und verdächtig erscheint mir schon dieses Muss. Wenn einer reden muss, dann muss man schon sehr bedenklich sein. Jemand hat mal gesagt, wir haben zwei Ohren und einen Mund. Ja, das heißt, wir sollen doppelt so lange hören, wie wir reden. Wir haben nicht ein Ohr und zwei Münder. Dann wäre das wieder ein bisschen anders. Also wenn einer nicht mehr warten kann, wenn einer reden muss, dann ist das schon verdächtig. Aber am verdächtigsten ist es, dass er ausgerechnet als der Jüngere Hiob Weisheit lehren will. 33, Vers 33, das ist eigentlich eine Art Offenbarungseid. Hier lässt er mal wirklich Einblick in seine innerste Haltung. Was für eine Anmaßung, diesem Elendsbündel, diesem Mann, der so viel durchgemacht hat, Weisheit lehren zu wollen, da braucht es schon wirklich eine ziemlich hartgesottene Gesinnung. Ja, also schon diese einleitenden Sätze sollten etwas bedenklich stimmen gegenüber dem, was Elihu nun zu sagen hat. Ich wiederhole noch einmal, dass manche die Reden der Freunde so undifferenziert lesen und einfach sagen, das ist ja nun auch Gottes Wort, das steht in der Bibel und das nehme ich jetzt eins zu eins. Ja? Also das wäre tatsächlich ein eindimensionales Bibelverständnis. Wir müssen immer nach dem Zusammenhang gucken. Und immer die Zielrichtung, immer auch das Herz bedenken, aus dem heraus einer spricht. So, aber nun wollen wir uns mal dieser Weisheit Elihus zuwenden, dieser großen Verteidigungsaktion, was dabei herauskommt und ob sie wirklich überzeugt. Es sind ja vier Reden, die er hält. Und wir gehen die einfach mal der Reihe nach durch und stellen uns dann immer die Frage, hat er hier nun wirklich Gottes Wesen verstanden? Und hat er das Anliegen Gottes erfasst und rübergebracht? Denn wenn ich Gott nicht verstehe, dann werde ich ihn auch schwerlich verteidigen können. In der ersten Verteidigungsrede macht er sich Gedanken über das Schweigen Gottes. Über das Schweigen Gottes, unter dem Hiob ja so leidet. Das sind ja auch legitime Gedanken, zweifellos. Wer das Schweigen Gottes kennt, erfährt und erlitten hat, der kann sich eigentlich nur freuen, wenn Menschen sich darüber Gedanken machen und ihm Antworten zu geben versuchen. Helmut Thielicke hat ein Büchlein geschrieben über das Schweigen Gottes. So, und wie sieht nun die Antwort aus? Die ist ja sehr interessant. Hiob, Gott schweigt nicht. Gott redet. Er redet zu den sündigen Menschen auf eine vielfältige Weise. Die müssen sich nur angewöhnen, ihn zu hören, sein Reden zu vernehmen. Gott redet durch Träume, Gott redet durch plötzliche Schrecknisse, wir könnten sagen Unfälle, wie auch immer, Krankheitsnöten. Gott redet durch Schmerzen und interessanterweise bringt er noch ein Beispiel, durch Ekel vor dem Essen, auch das bewegt ihn. Also durch die merkwürdigsten Erscheinungen spricht Gott. Und dann fährt er fort, wenn Gott dann genügend den Menschen gedemütigt hat durch solche Widerfahrnisse, dann schickt er ihm einen Engel. Und dieser Engel bittet dann vor Gott, er wird sozusagen ein Fürsprecher und Gott wird sich dann über den betreffenden Menschen erbarmen und ihm Gnade erweisen. Und so handelt Gott zweimal oder dreimal. So denkt sich der Elihu das. Woher er das hat, weiß ich nicht. Das ist so seine Sicht der Dinge. Aus dem sonstigen Wort Gottes hat er das jedenfalls nicht. Ist das eine überzeugende Verteidigungsrede? Wie ist denn das mit dem Reden Gottes durch Träume? Wie ist das mit dem Reden Gottes durch Krankheitsnöte und Schrecknisse und Unfälle? Ist das ein Reden, so wie Gott durch das Wort zu uns redet? Ich denke doch wohl nicht. Ja? Dieses Reden durch Naturkatastrophen oder durch persönliche Unglücksfälle, wie auch immer, oder auch durch Träume, ist ja immer ein ambivalentes Geschehen, das heißt ein mehrdeutiges Geschehen und bedarf immer der Ausrichtung und der Erklärung durch das Wort Gottes. Sonst bleibt ein solches Reden im Mehrdeutigen stecken. Man weiß nicht genau, was Gott nun auch wirklich meint. Man braucht das Wort Gottes, um Gott verstehen zu können. Also ich kenne auch solche Erscheinungen. Ich weiß noch, aus der Zeit, wo ich noch gar nicht gläubig war, hatte ich mindestens zwei solche merkwürdigen Erscheinungen, ja, dass plötzlich eine Stimme zu mir spricht und die hat mich dann auch wirklich vor einem Unfall bewahrt. Oder dass ich plötzlich ein helles Licht im Zimmer sah. Also solche Dinge passieren. Nur sie bleiben im Mehrdeutigen. War das nun wirklich Gott? Ja? Der Teufel kann ja auch als Lichtgestalt erscheinen. Also, ich muss sagen, es hat mich, obwohl diese zwei Erscheinungen, einmal eine Vision, einmal eine Audition, also einmal habe ich was gesehen, einmal habe ich was gehört, obwohl das schon für mich sehr bewegend und sehr interessant war, aber nach einer Woche war das wieder vergessen. Es hat mich in keiner Weise nun auch innerlich so zu Gott hingezogen, dass ich mein Leben geändert hätte. Also überzeugend ist diese Verteidigungsrede, diese erste Rede, denke ich, in keiner Weise. Und dass Engel Gott bitten, das sehe ich sonst in der Bibel nicht. Das ist eine Spekulation. Ja, Engel sind die gehorsamen Geister und die müssen ausführen, was Gott will. Aber dass ein Engel Gott bittet, wüsste ich nicht. Wir können ja vielleicht dann uns darüber auch noch austauschen. Also gerade heute hat ja die Engelspekulation Hochkonjunktur. Ja, auch in christlichen Buchläden. Was gibt es nicht alles für Engelbücher? Ja, wenn ich da an den Anselm Grün denke, was der für Engelgestalten erfindet. Da gibt es überhaupt keinen biblischen Beleg. Und die Leute kaufen das, weil das so schön klingt. Der Engel der Demut, der Engel der Dankbarkeit, ja, der Engel der Bewahrung. Und das sind alles Gestalten, die dich schützen mögen. Und das nimmt man dann so gerne an und das verschenkt man so gerne. Und hat überhaupt keinen biblischen Beleg. Ja, so träumen sich die Menschen, auch Christen, ja, in Wirklichkeiten hinein, für die es überhaupt gar keinen Beleg gibt. Also insofern denke ich, ist auch diese Engelspekulation hier abzulehnen. So kann man Gott nicht verteidigen und das wird auch letztlich niemanden überzeugen. Wie spricht Gott? Ich darf das nochmal wiederholen, aus der letzten Einheit. Gott spricht durch die Schöpfungswerke, Gott spricht durchs Gesetz und Gott spricht durchs Kreuz. Das sind die drei großen Akte Gottes. Aber dass er spricht, das wissen wir nur durch sein Wort. Das wissen wir nur durch sein Wort. Dass wir auf die Schöpfungswerke gucken müssen, und die Predigt hören sollen, die Schöpfung uns zuspricht, das wissen wir aus seinem Wort, das sagt der Paulus uns. Und dass wir das Gesetz Gottes als sein Reden ernst zu nehmen haben, das wissen wir eben auch nur aus seinem Wort. Und dass das Kreuzesgeschehen das große und abschließende Wort Gottes ist. Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott früher zu den Vätern auf mancherlei Weise gesprochen hat, hat er jetzt in der letzten Zeit zu uns gesprochen durch den Sohn. Also das wissen wir alles nur durch sein Wort und insofern brauchen wir auch nur das Wort Gottes. Wir brauchen keine Träume. Wir brauchen auch keine mehrdeutigen Erscheinungen. Und wenn sie uns widerfahren, dann brauchen wir das Wort, um sie verstehen und deuten zu können. Wie gut ist es, dass wir doch das Wort haben. Allerdings, wir brauchen auch den Geist. Ist klar, sonst bleibt das Wort für uns letztlich dann auch unverständlich. Also die erste Verteidigungsrede Gottes, denke ich, können wir zu den Akten legen. Dann gehen wir mal zur zweiten Rede. Hier wird der Elihu schon etwas schärfer. Hier greift der Hiob auch förmlich an. Kapitel 34, Vers 5. Er zitiert Hiob mit den Worten, ich bin gerecht, doch Gott verweigert mir mein Recht, ich soll lügen, obwohl ich Recht habe. Mich quält der Pfeil, der mich traf, obwohl ich doch ohne Schuld bin. Und jetzt kommt es dick. Wo gibt es so einen Mann wie Hiob, der Hohn trinkt wie Wasser, der mit den Übeltätern wandelt, mit den gottlosen Leuten? Also das ist schon ein hartes Wort, ein hartes Urteil, das er hier Hiob gegenüber fällt. Und dann wird er ganz grundsätzlich, und dann kommt noch einmal diese ganze Leistungsreligion zum Ausdruck und dieses ganze verkehrte religiöse Gottesbild, wenn er in Vers 11 sagt, Gott vergilt dem Menschen, wie er verdient hat und trifft einen jeden nach seinem Tun. Gott tut niemals Unrecht und der Allmächtige beugt das Recht nicht. Ah, das klingt wiederum sehr gut, gerade der zweite Teil, auf den will ich dann auch gleich noch gesondert eingehen. Aber bleiben wir erstmal bei dem ersten Teil. Gott vergilt dem Menschen, wie er verdient hat. Hier sind wir wieder bei Gott als dem Oberrichter angekommen. Wenn Gott wirklich so wäre, wie das hier so steht, wie der Elihu das meint, dann gäbe es keine Menschheit mehr. Es gäbe keine Menschheit mehr. Dann hätte Gott die Menschheit ausradiert. Wenn er jedem das gibt, was er verdient, ja bitte, dann hat keiner die Chance, das erste Lebensjahr zu erreichen. Ja? Denn die Sünde zeigt sich schon im Säugling. Und Gott nimmt die Sünde ernst. Also, das muss man einfach mal nachbuchstabieren, dass diese Theologie ja, irrsinnig ist. So ist Gott nicht. Gott gibt nicht das, was der Mensch verdient. Dann müsste er die ganze Menschheit ausradieren. Es sei denn, wir haben das humanistische Menschenbild. Ja, das humanistische Menschenbild, dass der Mensch gut ist vom Kern auf, dann würden wir sowas akzeptieren. Aber wir als Christen, wir haben das humanistische Menschenbild nicht. Wir sprechen mit Paulus, dass es keinen gibt, der gerecht ist, auch nicht einen. Und dass alle der Sünde preisgegeben sind und dass sie alle im innersten Wesen ihres Herzens gottlos und der Sünde preisgegeben sind. Und deswegen stimmt dieser Satz nicht. Gott vergilt dem Menschen, wie er verdient hat und trifft einen jeden nach seinem Tun. Ich kann nur sagen, wie gut, dass der Satz nicht stimmt. Wie gut, dass der Elihu sich geirrt hat. Aber gehen wir mal zu dem zweiten Teil. Das ist natürlich nun schon wieder etwas schwieriger zu beurteilen, denn das stimmt natürlich, Gott tut niemals Unrecht und der Allmächtige beugt das Recht nicht. Nur, wir müssen auch hier etwas nachfassen. Denn mit menschlichen Maßstäben stimmt das eben auch nicht, dass Gott niemals Unrecht tut. Denn legt er nicht seinem unschuldigen Sohn die Schuld der Menschheit auf die Schulter? Menschlich gesprochen ist das ein schlimmes Unrecht, wenn ein Vater sich so seinem Sohn gegenüber verhält. Und der Philosoph Kant hat dazu gesagt, es ist eine ungehörige Vorstellung. Ja? Dass für mich ein anderer sterben muss und dass Gott das so annimmt, ja sozusagen anordnet, das ist eine primitive Vorstellung. Und Rudolf Bultmann hat das genauso, wie Kant es gesagt hat, wiederholt. Eine primitive Vorstellung, die können wir nicht mehr akzeptieren. Also, dass Gott niemals Unrecht tut, das stimmt auf einer höheren Ebene, aber nicht auf der menschlichen Ebene. Auf der menschlichen Ebene werden die meisten Menschen sagen, nee, ja, Gott tut am laufenden Band Unrecht. Was macht er denn in dieser Welt? 100 Millionen Abtreibungen. Wo ist denn da Gott? Die Unfälle, die Sexualverbrechen. Das ist doch das, was die Menschen ihm am laufenden Band vorwerfen. Also auf der menschlichen Ebene hat diese Redeweise ganz bestimmt keine Überzeugungskraft. Ich kann das natürlich behaupten, dass Gott niemals Unrecht tut. Aber es bleibt eine Behauptung, die letztlich ein Weltmensch nicht akzeptieren wird und akzeptieren kann. Der Nichtglaubende, der findet immer wieder Gründe, Gott zu kritisieren. Deswegen ist das keine kluge Verteidigung, die der Elihu hier aufbaut. Und die Behauptung, dass Gott den Menschen vergilt, wie er es verdient, wie gesagt, die verfälscht Gottes Wesen. Gott handelt anders, als wir denken. Das muss man sich immer wieder klar machen. Auf der höheren göttlichen Ebene stimmt es natürlich. Der Glaubende wird das akzeptieren. Der wird es dick unterstreichen, dass Gott niemals Unrecht tut. Aber das kann eigentlich nur der Glaubende glaubend sagen. Der Glaubende kann es glaubend sagen, weil er tief davon durchdrungen ist, dass Gott Liebe ist. Und die Liebe kann niemandem etwas Böses tun. Aber als Verteidigung Gottes eignet sich das Argument überhaupt nicht. Denn ich will ja gerade einem Nichtglaubenden gegenüber Gott verteidigen. Und diese merkwürdige Aussage in Vers 30 stimmt ja nun hinten und vorn nicht. Dass Gott einen Gottlosen nicht regieren lässt. Tja, wenn das wirklich so wäre, dann würde die Welt ein bisschen anders aussehen. Wie viele gottlose Fürsten sind über diese Welt geschritten? Und Gott hat sie schreiten lassen. Also, da ist mir die Aussage von Luther einleuchtender und sympathischer, der einmal gesagt hat, Gott stürzt den einen Buben durch den anderen. Ja, also Gott sitzt natürlich im Regiment. Oder man kann es auch anders sagen, dass Gott einem Volk, je nachdem, ob er es züchtigen oder segnen will, eine schlechte oder eine gute Regierung gibt. So kann man es auch sagen. Ich denke, das könnten wir als Christen auch so formulieren. Aber dass Gott grundsätzlich die Gottlosen von der Regierung abhält, das ist ja eine völlig illusionäre Auffassung. So, denke ich, kann man doch an die ganze Sache nicht herangehen. Da spricht die Erfahrung dagegen und da spricht ja eigentlich auch der gefallene Zustand der Welt dagegen. Wohl aber wollen wir mit Römer 13 festhalten, dass Gott das Amt der Obrigkeit eingesetzt hat. Das Amt der Obrigkeit hat er eingesetzt. Das heißt aber nicht, ja, dass nun alle, die in diesem Amt sitzen, fromm sein müssten. Gott hat das Amt eingesetzt und deswegen müssen wir der Obrigkeit untertan sein, sagt Paulus. Römer 13. Aber damit ist nicht gesagt, dass nun alle, die dieses Amt begleiten, unter Gottes Wohlgefallen stehen. Das haben leider die deutschen Christen im Dritten Reich falsch aufgefasst. Ja, die sagten, Hitler ist der